Von euch werden wenigstens Teile dieser Predigt kennen. Die habe ich vor Jahren hier mal gehalten. Da haben wir schon ein bisschen geträumt. Aber ich habe mal gedacht, jetzt machen wir neue Räume. Und das wird auch mein Schluss sein. Also nur die neuen Räume, das wird es nicht machen. Sondern wir müssen uns an diese neuen Räume anpassen. Und wir müssen in unserer Gemeinde so ein paar Dinge tun, damit wir als die, die nachher in den Räumen drin sind, zu den neuen Räumen passen. Genau. Und wenn du aufnehmen willst, dann kannst du jetzt, oder hast schon. Technik ist auf Zack. Gut. Das sind so die Punkte, die ich euch vorstellen möchte. Wie gesagt, die sind nicht so ganz neu. Die habe ich schon etwas länger auf dem Herzen. Ich möchte euch ein bisschen was auch aktueller dazu sagen, wie ich mir vorstelle, dass es aussehen kann. Das sind, ich habe irgendwas falsch gemacht, es sind 6 Punkte, normalerweise macht man 5 oder 7, aber das war einfach das, auf was ich so für mich gekommen bin, was mir einfach auf dem Herzen war. Man könnte ganz viele Sachen noch mehr sagen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Gott verherrlicht, eine Gemeinde, in der Gott sich verherrlicht, eine Gemeinde, die von liebevoller Annahme geprägt ist, eine Gemeinde, in der Menschen sich gegenseitig bereichern und wertschätzen, eine Gemeinde, die für Menschen außerhalb der Gemeinde da ist und eine Gemeinde, die ihre Stadt mitprägt. Und ich möchte zu jedem dieser Punkte so ein bisschen was sagen, und das hat immer so den gleichen Aufbau, ihr werdet das dann, denke ich, sehr schnell verstehen. Eine Gemeinde, die Gott verherrlicht. Und hier oben habt ihr immer so ein Symbol, was euch so ein bisschen nochmal versinnbildlicht. Das ist das, was von uns zu Gott hingeht. Das ist für mich, und deswegen habe ich das in den Anfang gestellt, das ist das, was Gemeinde eigentlich ausmacht. Das ist das Zentrum von Gemeinde. Über all die anderen Dinge, da kann man reden, da kann man sich ja überlegen, wenn die nicht so stark ausgeprägt sind, okay. Aber das ist was, das gehört für mich zur Gemeinde dazu. Eine Gemeinde, die Gott nicht verherrlicht, die hat keine Daseinsberechtigung. Weil das ist die Gemeinde ist die Braut Jesu. Ich habe so ein paar Punkte aufgeschrieben, die uns einfach den Wert der Gemeinde nochmal vor Augen stellt. Ich hoffe, dass ich da jetzt Eulen nach Athen trage und dass ich euch eigentlich gar nicht überzeugen muss, weil ihr von der Gemeinde bereits überzeugt seid. Aber Gemeinde ist ein Gedanke Gottes. Gemeinde ist nicht eine Erfindung von irgendwelchen Leuten, die sich gesagt haben, wie verwalten wir die Leute jetzt, die sich da bekehrt haben, ja, machen wir halt Gemeinde. Sondern Jesus selbst hat diese Gemeinde gegründet und wollte diese Gemeinde haben. Also Gemeinde ist nicht irgendwas Menschengemachtes, sondern Gemeinde ist ein Gedanke Gottes. Der zweite Punkt ist, die Gemeinde wurde von Gott gegründet. Manche sagen, ja, das ist am Pfingsten passiert. Das kann man nur sehen, wie man will. Aber Jesus hat gesagt, auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen. So viel zum Thema Gemeindebau. Wer baut Gemeinde? Jesus baut Gemeinde. Wir dürfen mithelfen. Aber der die Gemeinde baut, der sie gründet, der den Grund gelegt hat, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das war Jesus selbst. Die Gemeinde wird von Gott erhalten. Über all die Jahrtausende hat man versucht, die Gemeinde kaputt zu machen. Wir sehen das momentan ganz krass in Nordkorea, wir sehen das im Irak, wir sehen das in Syrien, wir sehen es in ganz, ganz vielen Ländern, wo es ganz, ganz schlimm aussieht. Wir haben kürzlich bei der Allianz-Gebetswoche auch für diese Verfolgten in diesen Ländern gebetet. Und egal, was man angestellt hat oder versucht anzustellen, selbst in Nordkorea, wo seit Jahrzehnten, muss man eigentlich sagen, die schlimmste Form der Christenverfolgung überhaupt stattfindet, seit Jahren unangefochtener Platz 1 in der Verfolgungsweltrangliste, gibt es in Nordkorea immer noch Christen. Gibt es immer noch Menschen, die bereit sind, diesen Preis für ihren Glauben zu zahlen. Und die Gemeinde wird von Gott erhalten. Gott sorgt dafür, dass Menschen übrig bleiben. Das war beim Elia schon so, wo Elia gesagt hat, ich bin alleine übrig geblieben. Sagt Gott, nee, ich habe noch 5000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Ich habe einen Rest übrig behalten, auf die habe ich aufgepasst. Und schließlich, die Gemeinde ist die Braut Gottes. Wir sind die Braut Gottes. Wir sind nicht irgendjemand. Wir sind eine Braut. Manche von euch waren schon mal Braut. Eine Braut oder hatten eine Braut. Eine Braut ist was Besonderes. Und leg dich nicht mit der Braut, das heißt, also tu der Braut nicht, sonst legst du dich mit dem Bräutigam an. Das ist die Braut, die Gemeinde ist was Besonderes für Jesus. Und deswegen sollten wir die Gemeinde lieben und sollten unser Herz investieren. Genau, eine Gemeinde, die Gott verherrlicht. Was schließen wir nur da draus? Ich habe immer so ein paar Dinge formuliert, die für mich dazugehören und was wir wollen, weil das so ist. Wir wollen Gott Freude machen. Versteht ihr, wir können hier auf dieser Welt leben und wir können tun, was wir mögen und wir können unterm Strich zähle ich leben. Aber letztendlich muss es in der Gemeinde darum gehen, Gott Freude zu machen. Es geht letztlich auch noch nicht so sehr darum, dass wir uns wohlfühlen. Das soll Gemeinde dann nicht auch sein. Wir wollen eine Gemeinde sein, wo Menschen sich wohlfühlen, wenn sie herkommen. Aber das Zentrale ist eigentlich, dass wir Gott Freude machen, dass wir ihn verherrlichen. Ich zeige das nachher noch anhand von ein paar Bibelstellen. Wir wollen ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Und das Interessante ist der zweite Halbsatz. Also wir wollen ihm nicht nur Ehre geben, sondern wir wollen ihm die Ehre geben, die er verdient. Wie viel Ehre verdient Gott? Ja, es ist einfach zu sagen. Also ich wollte jetzt auch nicht unbedingt, aber war natürlich die richtige Antwort. Natürlich alle, aber versteht ihr, wenn wir uns überlegen, wann ist eigentlich genug oder was gehört da dazu oder wo kommt Gott in dieser Gleichung vor, dann denke ich, ist einfach immer wieder wichtig, darüber nachzudenken. Oder auch wenn ich Sonntagmorgens im Lobpreis stehe und irgendwie eine schlechte Nacht hatte oder irgendwie müde bin oder irgendwelche Probleme in meinem Leben sind und dann kommt von vorne die Aufforderung, nun lob mal Gott und du sagst, mir ist aber nicht nach Loben zumute. Wir geben Gott nicht das Lob, zu dem uns gerade zumute ist, sondern wir geben Gott die Ehre, die er verdient. Und das ist, glaube ich, so eine innere Einstellungssache, wo ich sage, okay, heute Morgen, da geht es nicht um mich, es geht um ihn. Es ist nicht wichtig, dass ich mich gut fühle, dass ich irgendwas davon habe, sondern zunächst mal geht es um ihn. Und deswegen wollen wir Gott den ersten Platz geben. Wir haben mal so eine Aktion gemacht, da haben wir uns auf den Marktplatz gestellt in Laubheim und haben so Schilder hochgehalten. Und eines der Schilder, das hatte, glaube ich, die Luise, das hieß, weißt du es noch? Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Er ist der Regisseur. Wir geben Gott den ersten Platz. Gott kommt nicht in meinem Leben nur irgendwie vor, sondern er ist vorne dran. Er hat das Sagen. Er bestimmt, was Sache ist. So, jetzt gibt es noch ein paar Bibelstellen, damit ihr seht, dass es auch nicht nur auf meinem Mist gewachsen ist. Die sind alle aus dem Epheserbrief. Erstes Kapitel könnt ihr mal bei Zeiten lesen, wenn ihr mögt. Kapitel 1, Vers 4 bis 6 in Ausschnitten. Paulus hat einen riesenlangen Satz, den kann man gar nicht so gut wiedergeben hier. Denn in ihm, also in Jesus, hat er uns erwählt zum Lob seiner herrlichen Gnade. Gott hat uns erwählt, damit wir seine herrliche Gnade loben. Ein paar Verse weiter, Vers 12. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Und noch ein paar Verse weiter, Vers 14. Und das alles wird geschehen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Nun frage ich euch, wenn Paulus innerhalb eines Kapitels dreimal dasselbe schreibt, sollte uns das irgendwas sagen? Ich glaube schon. Das ist die Bestimmung der Gemeinde. Wir sind dazu da, Gott zu verherrlichen. Damit die Menschen sehen, wie... Meine Schwiegermutter hat mir gesagt, ich soll nicht toll sagen, aber ich sage es trotzdem, wie toll Gott ist. Also Gott ist nicht verrückt, weiß ich, also, aber so benutzen wir das Wort heute, wie schön Gott ist, wie liebevoll er ist, wie unvergleichlich gut er ist. Das ist das, was wir als Gemeinde als Auftrag haben. Eine Gemeinde, in der Gott sich verherrlicht. Und jetzt seht ihr, jetzt hat sich der Pfeil rumgedreht, jetzt zeigt der Pfeil nach unten, jetzt ist was Gott tut. Und das ist auch was mir wichtig ist. Ich glaube, wenn wir nur Gemeinde sind, wo wir Gott verherrlichen und wo wir sagen, ja, Gott ist irgendwie da und die Menschen kommen und sagen, ja, ist ja schön, wie ihr das hier macht. Aber wenn Gott sich nicht verherrlicht, wenn Gott nicht da ist, wenn Gott nicht spürbar wird, wenn da nicht irgendwelche Dinge passieren, wo ich sage, das geht nicht mehr mit rechten Dingen zu, das ist irgendwie nicht mehr menschlich, dann glaube ich, hat die Gemeinde irgendwo den Draht zu Gott verloren. Und deswegen, Gemeinde muss ein Ort sein, wo wir Gott begegnen können. Und ich träume von einer Gemeinde, wo die Menschen kommen und sagen, oder wenn die sich draußen begegnen, und dann kommt die Rede auf dieses seltsame Gebäude da und diese freien Christengemeinde und das ist irgendwie ja schon seltsam und so. Und wo die Leute dann sagen, aber wenn du Gott begegnen möchtest, da musst du hingehen. Also ich hoffe, dass es in den anderen Kirchen auch möglich ist. Also versteht ihr, es soll ja nicht sein, dass es ein Alleinstellungsmerkmal bei uns ist, aber wo die Leute einfach sagen, Also wenn du in die Gemeinde gehst am Sonntagmorgen, da begegnest du Gott. Das wäre für mich ein Traum, wenn die Leute sagen, ja, mir gefällt es nicht so, was für Lieder die singen vielleicht, oder keine Ahnung, mir würde es eigentlich noch besser gefallen, wenn sie sagen würden, mir gefallen die Lieder. Aber dass sie einfach sagen, aber dort kannst du Gott begegnen. Wenn du ein Problem hast, dann gehst du dorthin. Und dann wird Gott dir begegnen und wird irgendwas tun. Weil Gott ist ein lebendiger Gott, oder? Wir glauben doch nicht an einen Gott, der irgendwo in einem Buch steht, über den irgendjemand mal geschrieben hat oder so, sondern wir glauben doch an einen Gott, der lebt, der eingreift, der bei uns ist, der uns begleitet und der uns verändert. Und Gott ist ein liebender Vater, und das ist das, was die Leute oder was wir alle jeden Sonntag, jeden Hauskreis, am Freitag in den Rangern oder am Samstag in der Jugend oder wann immer wir uns treffen, wo wir immer wieder erleben müssen, Mensch, Gott ist so gut zu mir. Gott versorgt mich. Und ich weiß nicht, was du für einen Vater hattest. Ich denke immer wieder, wir schreiben das immer so schön, liebender Vater. Vielleicht weißt du gar nicht, was ein liebender Vater ist, und du hast einen ganz anderen Vater erlebt. Aber projizier mal all das, was du dir von deinem Vater gewünscht hättest, auf eine Person, und dann hast du wahrscheinlich immer noch nicht die Hälfte von dem, was Gott für uns sein möchte. Ein liebender Vater. Und das muss sichtbar werden, dass Gott lebendig ist, dass Gott liebt. Wenn die Menschen hierher kommen, dann müssen sie das sehen können. Und deswegen müssen wir, da geht es noch nicht mal so sehr um das, was wir tun, sondern wir müssen Gott Raum geben, dass er tun kann, was er will. Versteht ihr mich? Und da ist manchmal auch, ich habe noch einen Hauskreis von der Ulmer Gemeinde, und da hat mir kürzlich jemand, er hat Hesekiel gelesen, und da hat er so ein paar Dinge, die ihm da irgendwie, die er nicht so ganz versteht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann schreib doch so ein paar Fragen zusammen und schick mir die vorher, und dann können wir uns das mal miteinander angucken. Jetzt hat er kürzlich diese Fragen geschickt, und die Fragen beginnen immer mit, was ist das für ein Gott, der, ... Zum Beispiel von seinem Propheten erwartet, dass er sein Essen auf Menschenkot kocht. Oder der sagt, leg dich mal ein Jahr lang auf deine eine Seite und lieg in der Straße rum. Was ist das für ein Gott, steht jetzt nicht im Hesekiel, aber der von seinem Propheten verlangt, eine Prostituierte zu heiraten. Was ist das für ein Gott, der ganz seltsame Dinge macht, wo Propheten in Verzückung geraten und sich die Kleider vom Leib reißen und so. Und wir würden alle sagen, nee, das ist doch nicht Gott. Also das ist seltsam. Da muss man Einhalt gebieten. Da ist irgendwie der Geist von unten am Wirken. Lies mal nach, was Gott für seltsame Dinge macht manchmal. Und da können wir nicht daneben stehen und sagen, Gott, Moment mal, also das ist unsere Gemeinde. So kannst du hier nicht wirken. Da muss ich mir drüber nachdenken, wenn ich sage, Gott, wenn sowas jetzt passieren würde bei uns, wie würde ich damit umgehen? Wir sind ja ganz zahm, wir haben gelernt, uns zu benehmen oder so. Aber ich wünsche mir, dass Worte der Weissagung hier öfters kommen. Und eins kommen wir nachher auch noch drauf, dürfen wir uns jetzt schon mal darauf vorbereiten, da werden auch Fehler passieren. Da werden vielleicht auch schräge Dinge passieren. Und manche schräge Dinge, die sind von Gott, manche schräge Dinge sind auch nicht von Gott. Und da müssen wir auch damit umgehen, aber komme ich nachher noch drauf. Aber es muss auf jeden Fall sichtbar werden, dass Gott da ist. Gott muss hier wirken dürfen, wie er will. Es ist seine Gemeinde. Ich sag mal Amen für euch. Also, was wollen wir? Wir wollen, dass Menschen Gott begegnen. Habe ich schon gesagt, muss ich nicht mehr viel sagen, aber das ist mir wichtig, dass Menschen hier Gott begegnen können. Ich möchte, dass Menschen hier geheilt werden. Okay. Setzt sich zögerlich durch. Ich hab irgendwann mal in meinem Leben, ich hatte so eine Phase, wo ich gesagt habe, soll ich jetzt wirklich für Kranke beten, und wenn da jemand kommt und was weiß ich, oder soll ich das so laut sagen? Weil nachher werden die womöglich nicht geheilt, und dann stehe ich ja irgendwie komisch da, oder? Und irgendwann mal habe ich beschlossen, also ich weiß nicht, was in deiner Bibel steht, aber in meiner Bibel steht, dass wir auf Kranke die Hände legen. In meiner Bibel steht, dass wir für die Kranken beten sollen. In meiner Bibel steht, dass Gott uns dazu auffordert, das zu tun. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn Gott es von mir will und Gott beschließt, die Menschen nicht zu heilen, dann ist es sein Problem. Ich tue, was er von mir will. Und wenn er die Menschen heilt, prima. Und wenn er es nicht tut, dann überlege ich mir, ob es vielleicht an mir liegt oder gucke, dass ich irgendwelche Hindernisse aus dem Weg räume. Aber ansonsten ist es sein Problem. Ich tue, was er mir aufträgt. Und wir werden hier mit Kranken beten. Und wenn du heute krank bist, dann machen wir das auch. Ich habe gestern mit meinem Sohn noch gebetet, der hat gerade irgendwie so ein Wehwehchen. Und da habe ich mir auch gedacht, so, wie viel Glauben habe ich jetzt? Und das ist immer wieder eine Herausforderung. Und ich habe mit Peter Schneider gesprochen, manche von euch kennen den, der vielleicht so in unserem engeren Umkreis derjenige ist, wo wir sagen, der hat vielleicht so die größten, in Anführungszeichen, Erfolge auf dem Gebiet. Und er sagt, es ist für ihn jedes Mal eine neue Herausforderung. Er hat den Glauben nicht in der Tasche. Und okay, so ist es bei mir auch und so ist es bei dir. Und deswegen lasst uns mutig sein, mit Kranken beten, den Leuten auch das Angebot zu machen. Komm her, wir beten mit dir. Oder man muss auch noch nicht mal herkommen, man kann es auch so tun. Aber es ist mein Wunsch, dass Menschen geheilt werden, denn das ist unter anderem eins der Zeichen, die Jesus seiner Gemeinde verheißen hat. Und wir wollen, dass wir ihm ähnlicher werden. Wir wollen Menschen werden, die nicht so bleiben, wie sie sind, sondern die ihm ähnlicher werden, die seinen Charakter annehmen, die das sagen, was Jesus sagen würde. Die nicht nur so ein Bändchen tragen, what would Jesus do, sondern die das tun, was Jesus tun würde. Und wenn dir so ein Bändchen hilft, prima, trag das. Ich habe es irgendwann mal abgelegt, weil ich festgestellt habe, ich trage es nur noch, aber ich achte nicht mehr drauf. Aber das soll unser Ziel sein, dass wir sind wie Jesus. So, da gibt es auch Bibelstellen dafür. 1. Korinther 2, 4 bis 5. Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft Gottes. Schöne Worte sind nett, aber ist nicht das, was die Menschen brauchen. Manchmal auch. Aber das, was sie brauchen, ist die Kraft Gottes. Und die muss da sein. Die kann jeder von uns mitbringen. Und wenn wir unsere Kraft zusammentun hier, die Kraft Gottes, die jeder von uns mitbringt, dann wird es eine gute Sache. 1. Korinther 14, 24, 25. Wenn aber alle weissagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde das Verborgene seines Herzens offenbar und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Stell dir das mal vor. Da kommt jemand rein, der war noch nie da und der sitzt hier und während der Lobpreiszeit oder im Gebet oder was es hier steht und sagt, ihr habt den Eindruck, hier ist jemand, bei dem ist das und das und das und Gott sagt dir heute Morgen so und so und so. Und der Mann bricht zusammen oder die Frau und sagt, boah, hier ist Gott. Das bin ich. Das wäre doch cool, oder? Schön, also dann beten wir alle dafür, dass euer Pastor diese Gabe bekommt oder wärst du womöglich bereit, selber so einer zu sein, der sich ausstreckt und sich rauswagt und vielleicht nicht heute die Gerichtsbotschaft für die Welt bringt, aber vielleicht so kleine Dinge der Ermutigung, wo du anfängst zu lernen, auf Gottes Stimme zu hören und die Bestätigung bekommst, ja, wir haben den Eindruck, das geht in die richtige Richtung, wo Gott vielleicht irgendwann mal dir so einen Auftrag geben kann, was zu sagen. Ich würde mir wünschen, dass wir dafür offen sind. Komm in Gottesdienst und rechne damit, dass das Ungewöhnliche passiert und dass Gott nicht deinen Nachbarn gebraucht. Jesaja hat nicht gesagt, hier bin ich, sende meinen Bruder oder meine Schwester. Wir wollen eine Gemeinde sein, geprägt von liebevoller Annahme. Das kann man auch anders formulieren, aber das hängt damit zusammen, dass Gott jeden von uns liebt und dass Gott Schuld vergibt. Gott nimmt jeden von uns an, so wie wir sind. Und er verlangt nicht vorher, dass wir uns ändern. Und wenn wir zwei Folien vorher sagen, wir wollen so werden wie Jesus, dann bedeutet es, wir sollten lieben, wir sollten vergeben und wir sollten annehmen. Und deswegen hat Jesus gesagt, dass er von uns erwartet, dass wir uns lieben. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Daran wird die... Kommen nachher noch. Wir wollen Gott ähnlich sein, habe ich schon gesagt. So, Konsequenz, wir wollen uns lieben. Uns in der Gemeinde. Wir wollen herzlich miteinander umgehen. Hast du Geschwister, die du nicht ganz so magst? Vielleicht hast du ein ganz tolles Verhältnis zu all deinen Geschwistern, aber vielleicht ist in eurer Familie auch so, da gibt es so den einen oder die andere, wo man sagt, der ist irgendwie komisch oder mit dem bin ich nicht so gern zusammen. Trotzdem ist dein Bruder oder deine Schwester. Du kannst dir deine Familie nicht raussuchen. Und zwar gibt es vielleicht auch in der Gemeinde Leute, die du mehr magst und weniger magst, aber wir wollen uns lieben. Und wir wollen alle Menschen lieben. Jesus geht sogar so weit, dass er sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. aber wenigstens mal alle Menschen, mit denen wir zu tun haben. Alle Menschen in Laupheim, alle Menschen an deinem Arbeitsplatz, alle Menschen in deiner Familie. Ob sie Jesus kennen oder nicht, wir wollen sie lieben. Und wir wollen uns annehmen, uns und die draußen, wie wir sind. Und wir wollen auch uns selber annehmen, so wie wir sind. Manche Leute haben an dem Punkt schon Probleme. Die sagen, ich kann mich nicht annehmen. Ich finde mich nicht hübsch, ich finde mich, keine Ahnung, ich habe keine Gaben, ich kann nichts, ich bin nichts wert. Wer immer das eingeredet hat, es ist nicht die Meinung Gottes. Die Meinung Gottes über dich ist, du bist teuer und wertvoll in meinen Augen und ich habe dich sehr lieb. Jesaja. Die Kinder in unserer Schule kennen das alle auswendig, mit der Bibelstelle. Ich kenne immer bloß die Verse, aber die Bibelstellen kann ich mir irgendwie schlecht merken. Und wir wollen den anderen annehmen. Der andere, der mir gegenüber steht oder sitzt, ist Ebenbild Gottes. Amen. Deswegen wollen wir uns annehmen. Und wir wollen uns vergeben, uns selber und anderen. Jetzt kommt's. Daran wird jedermann erkennen, deswegen habe ich vorher abgebrochen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr die richtige Predigt habt, wenn ihr die richtigen Lehren habt, wenn ihr die Erwachsenen tauft anstatt die Kinder, wenn ihr jeden Sonntag dreimal in Zungen redet, wenn ihr morgens eine Stunde stille Zeit macht, wenn ihr 10% von eurem Einkommen spendet, wenn ihr, was weiß ich was alles, und wir setzen da ganz viel ein. Und Jesus sagt, daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Nicht, dass die anderen Dinge schlecht wären, aber wir machen so viel und am Ende bleibt die Liebe übrig und da sind wir ein bisschen nachlässig vielleicht manchmal. Johannes 17, 21, alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, so sollen auch sie in uns eins sein, so sollen sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und das ist was, was ich, seit ich hier in Laupheim bin, wo ich dafür kämpfe und wo es irgendwie schwierig vorwärts geht. Aber das ist meine feste Überzeugung, wir sind eins. Wir sind mit allen Gläubigen hier in dieser Stadt eins. Ob die nun bei den Baptisten sind, die uns vielleicht am nächsten stehen, ob die in der evangelischen Kirche sind oder ob die in der katholischen Kirche sind oder vielleicht in irgendeiner, was weiß ich, einer Gemeinde, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Wir sind eins mit unseren Geschwistern. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass es nach außen sichtbar wird. Wenigstens in unserer Haltung, vielleicht nicht unbedingt in der Organisation, da muss man schauen, was da möglich ist. Aber das ist was, was Jesus gewollt hat, wo er gesagt hat, damit die Welt glaubt. Wir wollen, dass die Menschen glauben, dann müssen wir ihnen einen Anreiz bieten und nicht uns streiten und uneins sein. Und wenn du Probleme damit hast, deine Geschwister aus anderen Kirchen anzunehmen, dann arbeite an dem Punkt, weil Jesus hat diese Probleme nicht. Reinhold Olonska, ein ehemaliger Präses von unserem Bund, der hat gesagt, ich kann, kennt den Spruch hoffentlich schon, ich kann auf Erden nicht weniger Geschwister haben, als mein Vater im Himmel Kinder hat. Ich kann auf Erden nicht weniger Geschwister haben, als mein Vater im Himmel Kinder hat. Und es ist wichtig, dass wir das verinnerlichen. Johannes, 1. Johannes 3, Vers 10. Daran kann man die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels erkennen oder unterscheiden. Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut und seinen Bruder nicht liebt, ist nicht aus Gott. Das ist so einfach wie hart. Wenn du deinen Bruder, deine Schwester nicht liebst, sagt er, bist du nicht aus Gott. Man kann jetzt auch sagen, das ist der alte Mensch, der immer noch in mir wohnt und der gegen den neuen Menschen kämpft. Aber deswegen ist es extrem wichtig, dass wir diese Liebe praktizieren. Wir wollen uns gegenseitig bereichern und wertschätzen. Niemand ist perfekt. Also ich bin knapp dran. Meine Frau schüttelt den Kopf. Okay, zieh die Aussage zurück. Ich bin nahe dran, das anzufangen und mich auf den Weg zu begeben. Ja. Also niemand ist perfekt, ist klar. Wir machen alle Fehler, oder? Die Frage ist, wie gehen wir mit Fehlern um? Ja, also das ist für mich zum Beispiel, da gibt es, ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz kennt, wer arbeitet, macht Fehler. Wer viel arbeitet, macht viele Fehler. Wer keine Fehler macht, wird befördert. Und sowas können wir in der Gemeinde auch machen. Wir können sagen, wer keine Fehler macht, den haben wir in hohem Ansehen. Oder wir sagen, wer arbeitet, macht Fehler. Und wir können sagen, es ist uns lieber, dass jemand arbeitet und Fehler macht, als dass jemand nichts tut und dementsprechend auch keine Fehler macht. Und deswegen ist für mich wichtig, dass wir uns gegenseitig und auch uns selber zugestehen, dass wir Fehler machen dürfen. Nicht, dass wir das wollen, nicht, dass wir sagen, naja, Fehler, auch egal. Aber dass wir sagen, okay, Fehler passieren, aber wir wollen eine Gemeinde sein, die damit so umgeht, wie Gott umgeht. Der Einzige, der von Gott getadelt wird, ist derjenige, der sein Talent vergraben hat. Die werden nicht getadelt, weil sie vielleicht was falsch gemacht haben, sondern sie werden dann getadelt, wenn sie nichts getan haben. Und deswegen, lasst uns für Gott arbeiten. Und dann darf man auch mal Fehler machen. Dann darf man sich auch korrigieren lassen. Auch das gehört zur Gemeinde. Und dann darf man sich gegenseitig vergeben und dann Krone richten, aufstehen, weitergehen. Nee, erst aufstehen, dann Krone richten, dann weitergehen. Gilt auch für Männer. Keiner kann alles. Deswegen brauchen wir Ergänzung. Und ich bin so froh, dass der Martin jetzt kommt. Der hat in manchen Punkten ein ganz anderes Profil wie ich. Ich bin froh, dass wir ganz viele Leute, also jetzt auch schon, unsere Gemeindeleitung, wir sind zum Teil total unterschiedlich, haben vollkommen andere Herangehensweise. Das fordert uns manchmal auch heraus. Aber es ergänzt uns. Und dann gibt es ganz viele, von denen man vielleicht gar nicht so viel sieht, die irgendeinen Dienst im Verborgenen tun und die eben auch eine Gabe haben, die uns ergänzt und die wir brauchen. Und deswegen, Gemeinde ist nicht, ich bin der Leiter und ihr müsst machen, was ich sage, oder wir sind die Leitung und ihr seid die Herde oder sowas. Das ist schon ein Bild, was Jesus sagt, aber wenn Jesus von der Herde spricht, dann spricht er hauptsächlich davon, dass er der Hirte ist und wir die Schafe. Gut, Paulus hat dann auch noch ein anderes Bild, wo es quasi noch andere Hirten gibt, aber wir sind gemeinsam unterwegs und wir ergänzen uns. Ich glaube, das kommt auch noch. Jeder kann was. Wenn du der Meinung bist, dass du nichts kannst, dass du nichts beitragen kannst zur Gemeinde, dann lass uns miteinander reden. Wir werden vielleicht in nächster Zeit auch so ein Programm anfangen, wo wir rausfinden, was können wir eigentlich. Aber das ist was, was mir wichtig ist. Jeder kann irgendwas. Während des Baus, da wird jetzt, werden ganz andere Gaben gefragt sein und da bin ich vollkommen untauglich. Also gut, mit dem Hammer könnte ich vielleicht noch umgehen, aber das vermutlich auch nur 5 Minuten, weil mir dann meine Hände wehtun vermutlich, selbst wenn ich Handschuhe trage. Aber da gibt es Leute, die können das einfach. Das haben wir immer wieder gemerkt, wenn wir gebaut haben. Oder ich denke an unser Zelt, was wir aufgestellt haben. Da sind plötzlich Leute aus der Versenkung verschwunden, die sonst nicht so viel getan haben, aber die dort einfach auch wichtig waren. Menschen, die gastfreundlich sein können, Menschen, die Kuchen backen können, Menschen, die freundlich sein können, Menschen, die beten, Menschen, die Geld geben, Menschen, die musikalisch sind, dürfen wir übrigens auch dafür beten. Da brauchen wir dringend noch Verstärkung. Jeder kann irgendwas und jeder kann sich einbringen mit den Gaben, die er hat. Auch dazu, was wir wollen. Wir wollen Verschiedenartigkeit nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung verstehen. Wenn du anders bist als ich, dann ist es nicht schlecht, dann ist es nicht, warum kann der das nicht so machen wie ich, sondern dann ist es eine Bereicherung, weil wir damit was abdecken können, was einer allein nicht schafft. Wir wollen Ergänzung suchen und Ergänzung geben. Wenn wir merken, dass uns was fehlt, dann wollen wir suchen, wer kann das machen? Und auf der anderen Seite wollen wir bereit sein, diese Ergänzung auch zu geben. Und ein Punkt, an dem ich noch viel lernen darf, ist, wir wollen Wertschätzung empfinden und ausdrücken. Wir wollen den Menschen sagen, was sie gut machen. Wir wollen uns bestärken. Und ich bin in einer Zeit groß geworden, in der ich diesen Satz gehört habe, wer, als ich gefragt habe, ob wir nicht ab und zu mal Menschen loben sollten, und mir jemand gesagt hat, wer braucht sowas? Oder dann hast du deinen Lohn dahin, schon mal gehört? In dieser Haltung bin ich aufgewachsen über Jahre, Jahrzehnte und es hat mich geprägt. Und das ist was, was ich in der Bibel anders sehe und was wir anders machen wollen als Gemeinde. Und wir wollen uns einbringen mit unseren Gaben. Und das mit den Fehlern habe ich schon gesagt. Dient einander, 1. Petrus 4, Vers 10, als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Jeder soll nicht mit der Gabe dienen, die der andere empfangen hat, sondern jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Du setzt die Gaben ein, die du bekommen hast, ich setze die Gaben ein, die ich bekommen habe und am Ende kommt die Gemeinde raus, die Gott sich vorgestellt hat. Denn wer gibt die Gaben? Gott gibt die Gaben. Und wenn Gott der Meinung ist, dass wir was brauchen, dann bitten wir den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte schicke, nämlich hierher. Und dann vertraue ich darauf, dass Gott entweder Menschen hierher führt, die die entsprechenden Fähigkeiten haben, oder dass er die Befähigten beruft. Und manchmal befähigt er auch die Berufenen. Sowas gibt es auch. Genau, 1. Korinther 12, Vers 12. Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. So, wir sind ein Leib, wir sind eine Einheit. Jeder von uns hat verschiedene Gaben und Fähigkeiten. Wir wollen für Außenstehende da sein. Wenn wir was erfahren haben für uns, was positiv ist, wenn wir die Liebe Gottes erfahren haben, wenn wir verstanden haben, wie gut Gott ist, wie freundlich Gott zu uns ist, dann müssen das andere Menschen erfahren. Ich würde es extrem seltsam finden, wenn wir sowas für uns behalten wollten. Wenn du noch nicht so hundertprozentig überzeugt bist von dem, was Gott dir geschenkt hat, dann ist es eine andere Sache. Dann finde ich, müssen wir an einer anderen Stelle nach den Ursachen suchen. Aber wenn du erfahren hast, dass Gott gut ist, dann muss in dir ein Feuer brennen, dass es andere Menschen auch erfahren. Sonst würde ich das nicht für gesund halten. Jesus hat nicht für sich gelebt. Jesus hat mal gesagt, ich habe noch nicht mal einen Platz, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Jesus hat für andere gelebt. Er hat keine Zeit gehabt. Und trotzdem hat er Zeiten der Ruhe gehabt, wo er sich zurückgezogen hat, wo Gott gedient hat. Aber sein Ziel war nicht, ich muss mich verwirklichen, ich muss das tun, was mir gefällt, sondern sein Ziel war, sein Leben zu geben für uns. Und deswegen gehört für mich Evangelium und Diakonie auch zusammen. Also Diakonie jetzt mal ganz breit verstanden, nicht notwendigerweise sich um alte oder kranke Menschen zu kümmern, das gehört da sicher auch dazu, aber dass wir bereit sind zu dienen, dass wir bereit sind, uns einzusetzen für die Menschen, die um uns her sind. Weil die gute Botschaft und das Dienen, den Menschen zu helfen, ihnen was Gutes zu tun, das gehört zusammen. Wollen wir nachher gleich auch nochmal einen Punkt dazu sehen. Wir wollen, dass unsere Mitmenschen Jesus sehen. Amen? Also ich möchte es. Ich möchte, dass sie Jesus sehen. Und am besten geht es durch uns. Wir können ja nicht beten, dass Gott ihnen eine Vision schenkt und dass sie irgendwie nachts von ihm träumen oder vielleicht in einem Tagtraum oder so, dass Gott ihnen begegnet und so. Aber typischerweise wird es durch uns passieren. Gott wird den Menschen durch uns begegnen. Und ich möchte, dass unsere Botschaft glaubwürdig ist. Wir können von der Liebe reden, aber wenn wir die Liebe nicht praktizieren, dann werden die Menschen sagen, überzeugt mich nicht. Wenn wir davon reden, dass die Menschen uns wichtig sind, aber sie das nicht sehen, dann wird es nicht überzeugend sein. Wenn die Menschen davon hören, dass Jesus sagt, ich möchte, dass die Christen alle eins sind und die Christen hier in Laupheim oder darüber hinaus sich gegenseitig jetzt im schlimmsten Fall die Schädel einhauen, dann werden die Menschen sagen, aber Moment, also ich lese in der Bibel doch was anderes, was macht ihr da? Deswegen müssen wir gucken, dass unsere Botschaft glaubwürdig ist. Und das ist so was, was unseren Gemeindeverband seit vielen Jahrzehnten geprägt hat. Wir wollen, dass Menschen das volle Heil erfahren. Geist, Seele und Leib. Wir wollen uns nicht nur um ihren Geist kümmern, dass sie gerettet werden. Wir wollen uns nicht nur um ihre Seele kümmern, dass sie sich wohlfühlen, dass es ihnen gut geht und dass sie glücklich sind, dass sie auch seelisch gesund werden, sondern wir wollen auch, dass sie am Körper gesund werden. Deswegen beten wir mit Kranken. Deswegen erwarten wir, dass Gott das, was er zugesagt hat, tut. Und das ist was wir weitergeben möchten. Und das finden wir zum Beispiel in Matthäus 28, 19. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sind Gesandte. Und zwar nicht nur die 12 Jünger, oder zu dem Zeitpunkt waren es noch 11. Wir sind alle gesandt. Wir haben diesen Auftrag. Und nicht jeder von uns muss nach Afrika oder an Nordpol oder nach Asien oder sonst irgendwo hingehen, um zu allen Völkern zu gehen. Vielleicht ist dein Auftrag die Schwaben oder die Deutschen, wie auch immer. Oder dein Auftrag sind vielleicht die Migranten, die in Deutschland leben. sind auch alle Völker. Also vielleicht musst du nicht weggehen. Vielleicht ist mancher von uns auch berufen, in die Mission zu gehen. Das kann auch sein. Muss man auch offen dafür sein. 2. Korinther 5, 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Botschaft. Wir sind diese Botschafter. Ein Botschafter hat eine Verantwortung. Ein Botschafter kann nicht leben, wie er will. Ein Botschafter vertritt das Land, das ihn geschickt hat. Und wenn ein Botschafter seinen Job schlecht macht, dann wird er abberufen. Deswegen lasst uns gute Botschafter sein. Nicht, weil wir Angst haben, dass Gott irgendwas Schlimmes mit uns anstellt, sondern weil wir überzeugt sind von dem Land, was wir vertreten, von dem Reich, dessen Bürger wir sind. So, letzter Punkt, unsere Stadt mitprägen. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses Symbol? Biohazard, ja. Ansteckend. Also wir wollen ansteckend sein. Da gab es mal, oder gibt es vermutlich immer noch einen Kurs von Willow Creek, so wird ihr Christ sein, ansteckend. Und ich finde, in Deutsch hört sich das immer noch positiver an. Auf Englisch hieß es, how to become a contagious Christian. So, ansteckend. Wir tragen ein Virus in uns. Und jeder, der mit uns in Kontakt kommt, der wird infiziert mit diesem Virus. Ihr guckt irgendwie alles so. Das ist ein guter Virus. Aber das ist mein Wunsch, dass wir ansteckend sind. Dass niemand, der mit uns zusammenkommt, nachher so sein kann, wie er vorher war. Ob er alles gut findet, ist eine andere Frage. Also wir sind Licht und Salz. Amen. Wenn du jetzt nicht Amen sagen kannst, hast du ein Problem, weil das hat Jesus gesagt. Wir müssen nicht Salz und Licht werden. Jesus sagt, wir sind es. Okay? Egal in welchem Zustand du bist, egal wie heilig du dich fühlst, wie lange du im Glauben stehst, wir sind Licht und Salz. Und Jesus polarisiert. Schon mal gemerkt? Also, wenn ich sage, die Menschen, die uns begegnen, die können hinterher nicht mehr dieselben sein, sind es nicht immer positive Auswirkungen. Jesus polarisiert. Das war zu seinen Lebzeiten so. Die Menschen haben ihn geliebt, die Menschen haben ihn gehasst. Dazwischen gab es nicht viel. Und so ähnlich wird es vielleicht bei uns auch sein. Und ich mache mir manchmal ein bisschen Sorgen, weil ich mit zu wenig Menschen zusammenkomme, die ganz negativ reagieren. Und ich denke mir manchmal, ob ich so alles richtig mache oder ob das vielleicht auch so ein bisschen an meinem Beruf liegt. Aber mein Wunsch ist es, dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr polarisieren. Aber steht jetzt nicht ganz oben auf meiner Liste der Wünsche. Und Wunder sprechen sich herum. Wir haben vorher gesagt, wir möchten mit Leuten beten, wir möchten, dass Leute gesund werden. Also wenn sich das in Laubheim rumspricht, dass es da so einen komischen Raum gibt, so ein komisches Haus, so eine komische Gemeinde, wo man mit den Leuten betet und die werden dann tatsächlich gesund, wenn sich das in der Stadt rumspricht. Das war vor 60 Jahren, war das so, als Hermann Zeist nach Ulm kam, da hat man nicht viel Werbung gemacht und dann war die Donauhalle voll. Menschen mit Krückstöcken, mit Rollstühlen, Blinde, Lärme, Taube. Und anschließend hatte man ein Entsorgungsproblem, weil viele Menschen gesund wurden. Und darüber haben die Zeitungen berichtet. Vielleicht mal gucken, ob wir so groß werden wie Hermann Zeiss oder ob das bei uns so intensiv wird wie bei ihm. Aber es ist schon was, was ich mir wünschen würde. Also, was wollen wir? Wir wollen in der Stadt bekannt sein. Nicht wegen uns. Also das ist für mich nicht das Entscheidende, aber wir möchten, dass Jesus bekannt ist. Und das ist natürlich mit uns verbunden. Und wir möchten Gottes gute Werke vorleben. Nee, Werte. Aber die Werke auch. Gott hat gute Werte. Also Nächstenliebe, klar kennt jeder. Vergebungsbereitschaft, haben wir auch schon drüber gesprochen. Treue. Vertrauen. Geduld. Freundlichkeit. So die ganze Frucht des Geistes. Wir möchten diese Werte vorleben, die Gott uns zeigt. Und wir möchten ein Vorbild sein für andere. Ich würde mir wünschen, dass man sagt, das sind mal richtig vorbildliche Christen. Oder ich bin ein richtig vorbildlicher Christ. Gibt auch da Bibelstellen. Bemüht euch, Jeremia 29,7, bemüht euch um das Wohl der Stadt und betet für sie, wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Lasst uns für Laubheim beten oder für Wein oder wo immer du wohnst, für Schnupflingen. bemüht euch um das Wohl der Stadt. Wenn es ihr gut geht, geht es auch euch gut. Apostelgeschichte 2, 4 bis 47, sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wurde mit jedem Tag größer, weil Gott viele Menschen rettete. Das war ganz am Anfang, als die Gemeinde gestartet ist. Da hatten die einen guten Ruf bei den Menschen, weil sie sagten, boah, die sind irgendwie anders. Und Apostelgeschichte 17, 6, da kommen die Apostel, ich glaube, das war Paulus und Silas vermutlich zu dem Zeitpunkt, die kamen in eine Stadt und dann waren manche Leute nicht ganz so positiv und da waren sie nicht so geachtet und die haben gesagt, jetzt kommen diese Leute zu uns, die in der ganzen Welt Unruhe stiften. Das würde ich zur Not auch gut finden. Dass ein Teil der Laubheimer vielleicht sagt, das sind die, die Unruhe stiften, die alles durcheinander bringen, die wo Dinge in Bewegung kommen. Also, wenn Sie es jedenfalls auf was beziehen, was positiv war. In dem Fall war es ja, dass Sie die Götzenanbetung so durcheinander gebracht haben und so. Und das würde ich schon auch cool finden, wenn wir hier in Laubheim Veränderungen bewirken, die dann vielleicht von manchen Leuten auch nicht ganz so positiv gesehen wird. Und man sagt, das sind die, die überall Unruhe stiften. Also wie gesagt, steht vielleicht auch nicht ganz oben auf meiner Liste, aber wir sehen, dass es durchaus was Biblisches ist. So, und damit sind wir am Ende. Und jetzt habe ich euch so einen Traum von Gemeinde vorgestellt. Und das ist für mich die Frage, wollen wir nur davon träumen? Manche schütteln den Kopf. Genau, das wäre jetzt eine Antwort, die ihr geben müsstet. Kennt ihr den Satz, es gibt nichts Gutes? Also wir können davon träumen und können sagen, ja, so müsste das sein. Genau, ist gut, dass der Wolfgang das jetzt macht. Und ist gut, dass die Gemeindeleitung das jetzt umsetzen will. Aber das ist nicht der Punkt. Wir müssen es tun. Wir sind das Volk. Wir sind die Gemeinde. Ich habe mal was für mich nicht so schön ist, aber sehr Eindrückliches erlebt. Eines Donnerstagabends, da sitze ich zu Hause. Und dann klingelt mein Telefon. Und dann hebe ich ab. Und dann ist eine liebe Gemeindeschwester aus Ulm, manche von euch kennen sie, die Namsin, eine Koreanerin, die ist am anderen Ende und sagt, hier ist die Gemeinde. Ich sage, ja. Du warst zur Bibelstunde eingetragen. Wo bist du? Das war einer der wenigen Male, wo ich einen Dienst einfach verpennt hatte. Aber mir hat dieser erste Satz, der ist mir so hängen geblieben. Hier ist die Gemeinde. Da war nicht in einem Sinn, da war die Gemeinde. Und ich habe die Gemeinde im Stich gelassen. Versteht ihr das? Wir sind die Gemeinde. Du bist die Gemeinde. Und ich glaube, das ist eine Frage der Einstellung. Also, versteht ihr, wir können das jetzt alles toll finden und können sagen, ja, genau, endlich sagt es mal einer. Oder wir sagen, ja, das muss ich ändern bei mir. Ich habe festgestellt, in manchen Punkten, vielleicht nicht in allen, oder du konntest dir vielleicht auch nicht alles merken, manche haben mitgeschrieben, manche hören sich das nachher noch an. Aber in dem einen oder anderen Punkt, da sagst du vielleicht, ja, da muss ich was tun, bei mir. Ich bin derjenige, der hier den Segen aufhält oder der Flaschenhals ist. Und da müssen wir uns auch fragen, was sind unsere Prioritäten? Wir können nicht einfach weitermachen und wir können auch dieses Projekt hier mit diesem Haus nicht schultern, wenn jeder so weitermacht wie bisher. Sondern wir müssen unsere Prioritäten ändern. Die Gemeinde muss an Nummer 1 kommen. Also Jesus muss an Nummer 1 kommen. Und die Braut Jesu muss an Nummer 1 kommen. Das war der Vers, mit dem Gott uns hier in diesen Dienst berufen hat. Ich sage uns, weil uns es wichtig war, dass wir das gemeinsam tragen. Aber als die Frage anstand, ob ich meine halbe Anstellung in Ulm aufgebe und in meinen Beruf zurückgehe, oder komplett aus meinem Beruf aussteige und voll im Reich Gottes anfange, da hat Gott uns diesen Vers gegeben, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere dazugegeben. Und mir gefällt es so gut, in der Hoffnung für alle ist es etwas anders formuliert. Da heißt es, euch muss es zuerst um die Sache Gottes gehen. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir das tun, dann wird Gott sich dazu stellen und wir werden am Ende nicht die Betrogenen sein. Wir werden am Schluss keinen Mangel haben. Wenn wir die Sache Gottes an die erste Stelle setzen, dann wird Gott uns mit all dem ausstatten, uns all das geben, was wir brauchen. Und jetzt dieser Satz, mit dem ich auch angefangen habe. In neue Schläuche gehört neuer Wein. Jesus hat es andersrum gemacht. Er hat gesagt, ich habe eine neue Botschaft. Und für diese neue Botschaft brauchen wir neue Formen, neue Behälter. Also man füllt den neuen Wein nicht in alte Schläuche. So, wir sind momentan an einem anderen Punkt. Wir werden neue Schläuche bekommen. Wir werden ein neues Haus haben. Also nicht ein neues Haus, aber wir werden äußerlich manches anders haben. Und mir ist es wichtig, nicht, dass sich die Botschaft ändert. Die Botschaft wird dieselbe bleiben, solange bis Jesus wiederkommt. Und da werden wir auch hoffentlich nichts dran ändern. Wir werden die Verpackung vielleicht verändern. Wir werden die Worte, die wir benutzen, überprüfen, ob das die Menschen auch verstehen, was wir sagen. Aber wir werden definitiv neue Formen brauchen und auch einen neuen Inhalt. Das Volk, die Gemeinde, was sich in diesen neuen Räumen trifft, muss in manchen Punkten sich verändern. Wir müssen mehr vielleicht von den Menschen her denken, die zu uns kommen werden. Wir müssen mehr uns überlegen, wie können wir Menschen, die auf der Suche sind, wie können wir Gäste ein offenes Haus bieten? Wie können wir sie abholen? Wie können wir Angebote machen, damit die Menschen wirklich ankommen? Da werden wir in den nächsten Monaten auch so ein paar Dinge miteinander durchbuchstabieren, werden neue Dienste hier einführen, von Begrüßung und Ordner, und wir werden am Gottesdienst ein bisschen feilen und manche Dinge vielleicht auch verändern müssen, um einfach sicherzustellen, dass die Botschaft und die Formen um die Botschaft rum und dass die Schläuche und der Wein, dass das einfach zusammenpasst und dass es eine gute Einheit ist. Wir sind nicht die Gemeindeleitung, die nun auf Biegen und Brechen alles nachmachen muss und einfach modern sein muss. Aber was wir schon sehen, ist, dass aufgrund dieser Dinge, die ich euch jetzt vorgestellt habe, dass einfach manche Dinge auf den Prüfstand müssen und dass wir uns überlegen müssen, was hilft uns in unserem Auftrag, was hilft den Menschen, diese Botschaft zu hören und anzunehmen, und was ist nicht hilfreich. Und jemand hat mal gesagt, der Köder, der muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Und das kann man auch nicht auf alles anwenden, das ist uns auch bewusst, aber wir müssen, denke ich, auch vom Fisch her denken. Und wir müssen uns überlegen, womit, mit welchen Methoden, mit welchen Formen erreichen wir die Menschen, für die Jesus gestorben ist. Und mindestens die Hälfte unserer Gemeinde sitzt noch nicht hier drin. Denk mal drüber nach. Mindestens die Hälfte unserer Gemeinde sitzt noch nicht in diesem Raum. Die laufen da draußen noch rum und haben keine Ahnung, was sie verpassen. Und die möchten wir zu Jesus bringen. Nicht notwendigerweise in unsere Gemeinde, das ist nicht unbedingt unser Ziel, aber nachdem unsere Gemeinde die beste hier ist in Laubheim, ist natürlich gut, wenn sie hierher kommen. Ich sage nur ganz kurz an und dann bete ich noch und dann darfst du kurz noch was sagen. Vater, ich danke dir, dass du uns in diese Welt hineingestellt hast, dass du uns einen Auftrag gegeben hast und dass du möchtest, Herr, dass wir dich verherrlichen, dass wir dir Ehre machen und dass wir als deine Botschafter hier arbeiten. Und ich danke dir für die neuen Möglichkeiten, die du uns schenkst mit den neuen Räumen. Ich danke dir für die Möglichkeiten, die du uns schenkst mit den Mitarbeitern, die wir haben und mit denen, die noch dazukommen werden. Ich danke dir, Herr, für jeden, der sich jetzt schon einbringt und für diejenigen, die neu anfangen werden. Ich danke dir für jeden, der sich mit der Gabe einbringt, die du gegeben hast. Und ich danke dir für jeden, der angefangen hat, deinen Charakter anzunehmen. Und an all den Punkten, Herr, wo es noch nicht rund läuft, wo wir noch nicht an dem Punkt sind, den du für uns hast, da bitten wir dich einfach, Herr, dass du Gnade und Geduld mit uns hast und dass du uns an dein Ziel bringst, Herr, so wie du es versprochen hast. Und dafür danken wir dir, Herr, in Jesu Namen. Amen.